Ich habe schon so lange keine Folge Bits & Bobs Brunch Club mehr gemacht, dass ich jetzt kurz überlegen habe müssen, wie ich mich eigentlich immer bei euch vorstelle. Aber wahrscheinlich mit meinem neuen Namen, weil der hat sich seit meiner letzten Folge geändert, weil ich Anfang Juni geheiratet habe. Darüber habe ich auch schon die ein oder andere Folge innerhalb des Podcasts gemacht oder vielleicht habt ihr es auch auf Instagram gesehen. Ich heiße jetzt und stelle mich neu vor, Eva Waldenberger. Und der Name geht mir jetzt schon viel leichter über die Lippen als noch vor ein paar Wochen. Man gewohnt sich tatsächlich relativ schnell dran. Ich habe mir schon sehr auf das gefreut und habe ja schon ein bisschen Zeit gehabt, mich an das zu gewöhnen. Aber trotzdem ist es total ungewohnt, einfach dann auch im Berufsleben mit einem neuen Namen irgendwie durch die Welt zu gehen. Aber voll aufregend und schön. Und es ist ja auch aufgrund des schönsten Situation überhaupt, nämlich der eigenen Hochzeit. Und genau darum soll es auch in dieser Folge gehen, nämlich um ein Podcast Q&A zur Hochzeit. Weil ich habe euch den Fragensticker vor nicht allzu langer Zeit auf Instagram reingetan und habe euch auch davor gefragt, ob es euch lieber ist, ich beantworte das in Reels oder in Stories oder vielleicht sogar innerhalb des Podcasts. Es gab kein eindeutiges Ergebnis und jetzt habe ich einfach für mich entschieden, dass ich zwar Story-Q&As mache, die sind auch noch immer in meinen Highlights abrufbar, aber dann trotzdem ein großes Q&A im Rahmen dieses Podcasts, weil es einfach, finde ich, so leicht ist oder viel leichter ist, über sowas so zu reden. Ich bin einfach so ausschweifend. Ich kann mich nicht kurz fassen und das kann man einfach innerhalb von einem Podcast viel leichter. Ich habe versucht, eure Fragen zu clustern, was gar nicht so leicht war, aber dank ChatGPT ist mir das ein bisschen gelungen und ich starte mit einer Frage, die ihr ganz oft gestellt habt und zwar, was war dein emotionalster Moment an deinem Hochzeitstag? Und da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, weil witzigerweise habe ich mir immer nur Gedanken rund um unseren eigentlichen Hochzeitstag gemacht und das war der Sonntag und wir haben am Freitag standesamtlich geheiratet und die standesamtliche Hochzeit, auf die haben wir auch gefreut, aber man macht sich irgendwie da gar nicht so viel Gedanken. Und tatsächlich war es dann so, dass die standesamtliche Hochzeit, und zwar für uns beide, also für meinen Mann und mich, für uns beide der emotionalere Tag war. Wir haben das total klein und fein gefeiert. Wir haben nur mit der Inner Circle Family und unseren Trauzeugen unsere standesamtliche Hochzeit gehabt. Und es war so schön und so besonders und so intim und deswegen wahrscheinlich auch so emotional und das habe ich irgendwie gar nicht so erwartet gehabt. Also das vielleicht so ein bisschen als Vorgeschichte. Und mein emotionalster oder auch schönster Moment am Hochzeitstag, das kann ich gar nicht so eingliedern. Ich glaube, einer oder ein sehr schöner Moment war sicher dieser Gang zum Altar mit meinem Papa gemeinsam. Da war ich also wirklich extrem emotional und sehr berührt. Also für all jene, die noch nicht geheiratet haben, man muss sich einfach vorstellen, nur mal so irgendwie, wenn man die Augen zumacht, das ist ein Raum, da sind alle Menschen, die man liebt. Also wirklich, und alle schauen auf dich und sind selber extrem emotional, haben vielleicht Tränen in den Augen und freuen sich so sehr für dich und deinen Mann und feiern da so die Liebe. Also da kommen wir jetzt schon wieder fast in Tränen, wenn ich nur dran denke. Und das hat einfach auch, ja, irgendwie so da an der Hand von meinem Papa da nach vorne zu gehen. Mein Papa und mein Mann haben eine extrem enge Beziehung und das ist auch für mich extrem wichtig. Ich rede heute in Superlativen, bitte gewohnt euch dran, weil ich rede so schon in Superlativen, aber allein wegen der Hochzeit habe ich das Gefühl, es geht noch, also die Superlativen haben bei mir quasi heute kein Ende. Es sei mir verziehen, aber es war halt einfach so, es war so, so, so unglaublich schön. Und bevor ich da jetzt in Emotionen ausbreche, fange ich vielleicht einmal ganz vorne an, nämlich bei der Planung und Organisation. Also wie lange haben wir geplant, wann haben wir irgendwie mit der Hochzeitsplanung begonnen? Und ich habe schon bei den paar Fragen, die da reingekommen sind, gemerkt, dass das leider ein Thema ist, das oft einmal extrem künstlichen Stress verursacht bei uns Frauen, aber auch natürlich bei vielen Männern, ist dieses Hochzeitsplanungsdings, also gefühlt in dem Moment, wo du verlobt bist, fangen ja die Fragen an und wann und wie und wo und was und na und ist eh schon stressig. Und ich habe von vornherein gemeinsam mit meinem Mann entschieden, dass und dieses Thema einfach nicht stressen darf. Weil das ist so schön und es ist was, ich würde es nicht sagen, auf das ich mein ganzes Leben mich gefreut habe, weil das klingt irgendwie so verzweifelt, aber ich war schon that kind of girl, dass sie immer diesen Gang zum Altar vorgestellt hat und immer irgendwie heiraten als Kind gespürt hat. Und deswegen natürlich auch extreme Vorfreude auf diese Planungsphase hatte. Und ich plane total gern, ich bin ein total organisierter Mensch. Ich habe extrem viele Ideen und glaube Pinterest-Boards für Hochzeiten. Ich könnte dort nur 10, 15 Hochzeiten machen. Ich glaube, ich habe das eher schon mal in einer Podcast-Folge erzählt, aber ich habe sicher Zeit gehabt, da war die am liebsten Hochzeitsplanerin geworden. Jetzt habe ich einen anderen ganz, ganz tollen Job und den werde ich auch nicht so schnell wechseln. Aber demnach habe ich mich einfach wahnsinnig gefreut auf diese Phase. Also wir haben relativ schnell nach unserer Verlobung entschieden, dass wir im darauffolgenden Jahr heiraten wollen. Und das hieß halt einfach, wir müssen ein paar Sachen halt einfach relativ zeitnah fixieren, weil es einfach bei manchen Themen, so wie zum Beispiel bei der Location oder auch beim Catering, einfach so ein paar Vorlaufzeiten gibt. Und da wollte man einfach nicht zu spät dran sein. Aber dann haben wir uns überhaupt keinen Stress gemacht. Und es hat sich alles so entwickelt, wie sie es entwickelt hat. Und so ist perfekt worden. Also ich sage ja immer, ich würde am liebsten unsere Hochzeit nochmal genau so, wie sie war, von vorne bis hinten. Ich würde nichts anders machen. Ich würde gerne nochmal alles genauso erleben, weil es einfach so, so schön war. Das war unsere absolute Traumhochzeit. Und ich würde, wie gesagt, einfach auch nichts ändern. Das war auch eine Frage, ob wir irgendwas ändern würden. Aber nochmal so ein bisschen zurück zu dieser Planungsphase. Wie viel Zeit braucht man? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich einfach von vornherein nicht wahnsinnig stresst. Es gibt natürlich, die Industrie suggeriert dir, du brauchst quasi, keine Ahnung, gefühlt 1,5 Jahre, weil alle Locations sind ausgebucht. Und ich empfehle euch einfach einmal, das Ganze ein bisschen zu de-stressen und einfach einmal bei den Locations einmal anzufragen. Weil ich finde, es wird immer so viel behauptet und erzählt, es gibt gar keine freien Spots mehr bis 2027, habe ich letztens von einer Freundin gehört. Und dann gerade eine andere Bekannte kriegt aber dann doch für nächstes Jahr noch einen freien Spot, wenn man nicht auf ein gewisses Datum halt fixiert ist. Und ich glaube, das ist halt dieses, wenn man so quasi schon ein fixes Datum irgendwie im Kopf hat, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Haben wir nicht gehabt, sondern wir haben angefragt. Es hat 3 Daten zur Auswahl gegeben und wir haben uns für entschieden und haben dann da rundherum sozusagen unsere restliche Hochzeit gebaut und das hat super funktioniert. Das ist auch, glaube ich, einer meiner größten Tipps irgendwie an Fellow Brides. Lasst euch nicht stressen. Fragt einfach nach, fragt selber nach. Nicht überhören, sagen irgendwelche vorgefertigten Meinungen da bestätigen lassen. Und versucht es einfach wirklich als voll schönes Projekt zu sehen, weil ich sehe leider bei Bekannten, bei Freundinnen ganz oft, wie sehr sie sich da voll verlieren in der Hochzeitsplanung, weil einfach alles perfekt sein muss und man alles irgendwie, mir fehlen da fast die Worte, weil ich es so schade finde, weil es einfach um was ganz was anderes geht und das habe ich ja irgendwie die ganze Zeit während der Planung versucht, irgendwie so nach außen hin auszustrahlen und versuche ja jetzt nur immer einfach zu sagen, hey, es hat bei uns alles voll gut funktioniert und es war nett bis ins letzte Detail perfektioniert. Wir haben keine gebrandeten Taschentücher gehabt. Wir haben auf ganz viele Sachen und so kleine Mini-Kleinigkeiten verzichtet, die eh kein Mensch und kein Gast und schon gar nicht das Brautpaar an dem Tag irgendwie registriert, sondern wir haben uns auf die wesentlichen Dinge konzentriert und wir haben vor allem geschaut, was uns zwar taugt. Und ich finde, das ist eigentlich das Wichtigste, weil am Ende geht's um euch, nämlich um euch als Brautpaar. Und deswegen, glaube ich, haben wir es auch so genießen können, eben weil wir so stressfrei angegangen sind. Also zu dieser Frage, was würden wir im Nachhinein anders machen, kann ich nur sagen, gar nichts, weil wir es einfach echt voll gut hingekriegt haben. Also es war unsere Traumhochzeit und wir würden nichts anders machen. Es gab ein paar Fragen, warum wir entschieden haben, dass wir die standesamtliche Hochzeit und die kirchliche Hochzeit an 2 Tage verlegen. Das ist übrigens auch was ich immer wieder so machen würde. Ich würde es so am Wochenende machen, aber so eben aufteilen, wie wir es gemacht haben, weil es trotzdem einfach emotional richtig viel ist. Und ich bin so froh, dass wir nach der standesamtlichen Hochzeit, die wir, wie gesagt, sehr klein, im kleinen Stil gemacht haben, diesen Tag auch dazwischen gehabt haben. Ich meine, das hat sich halt einfach so ergeben, weil unsere Hochzeit halt am Pfingstsonntag war und deswegen, ja, das halt einfach so war, ist jetzt auch wahrscheinlich schwieriger in einem Setting, das halt an einem ganz normalen Wochenende zu machen, weil dann ist es wahrscheinlich der Samstag, weil dann an einem Sonntag zu heiraten macht halt wenig Sinn, weil danach kein Feiertag ist. Aber wir haben so dieses ganze Wochenende zelebrieren können und genießen können und das halt einfach so stressfrei angehen können, glaube ich, weil wir einfach so viel Zeit gehabt haben. Und sonst, glaube ich, rusht man da so schnell durch und ich glaube auch, dass es ultra stressig ist, am gleichen Tag standesamtlich und dann am Nachmittag zum Beispiel kirchlich zu heiraten. Das wäre mir persönlich oder uns persönlich wäre das einfach zu viel gewesen. Und so haben wir 2 Tage gehabt, die einfach so schön waren und zum Einstimmen so quasi die standesamtliche Hochzeit und dann quasi als große Draufgabe die kirchliche Hochzeit am Sonntag. Und ich würde es immer wieder so machen. Also volle Empfehlung. Dann sind ganz viele Fragen natürlich zu meinem Kleid gekommen. Ich glaube, ich habe es eh auf Instagram schon mehrmals gesagt und verlinkt, aber auch, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt, dass ich mein Kleid bei Hänsel und Gretel gefunden habe. Das war tatsächlich für mich ganz schnell sehr klar, dass ich dorthin gehe, mein Kleid aussuchen, weil ich mich, ja, ich habe da irgendwie einfach... eine nahe Beziehung ist ein falsches Wort, aber es war immer irgendwie schon mein Traum, dort halt mein Kleid auszusuchen. Ich habe dort mein Debütantenballkleid mit 16 gekauft. Meine Mama hat dort ihr Brautkleid gekauft. Es ist bei uns in Oberösterreich trotzdem sicher eins der größten Brauthäuser mit der größten Auswahl auch. Hat auch sehr viele Marken, die mir halt sehr gut gefallen haben, wo ich mir vorher schon ein bisschen angeschaut habe, in welche Richtung ich gehen will. Und ich sag ganz ehrlich, ich habe genau gewusst, welche Art von Kleid ich will und deswegen war es auch für mich relativ leicht, dann eine Wahl zu treffen. Ich verstehe, dass es vielleicht überfordernd sein kann, wenn man auch noch nie ein Brautkleid angehabt hat. Ich habe, sage ich mal, den Vor- und Nachteil, ich glaube, das ist da immer 2 Seiten der Medaille ergibt, dass ich halt durch, ich bin in der Vergangenheit schon mal Kooperationen gemacht zu Brautkleidern und da halt zum Beispiel auch schon mal Brautkleider angehabt oder halt so Model-Shootings unter Anführungszeichen in meiner Jugend gehabt und damit habe ich halt mich im Brautkleid gekannt und diesen Wow-Effekt am Anfang, wenn du dann zum ersten Mal quasi ein Brautkleid anhast, den habe ich beim Probieren damit gar nicht so gehabt, sondern ich habe halt schon sehr genau gewusst, okay, das und jenes steht mir und das andere in dem fühle mich nicht so wohl. Und damit habe ich mich dann von vornherein beim Probieren von meinem Brautkleid, das war im November, waren wir da, also ich habe mitgehabt meine 2 Schwestern, meine Mama und meine Trauzeugin, habe ich eigentlich schon sehr genau gewusst, ich will es sehr elegant, sehr einfach, sehr simpel, also eigentlich so clean chic, nichts Verspieltes. Ja, also ich habe genau gewusst, was ich will und genau das ist es worden. Dann kamen ganz, ganz, ganz viele Fragen natürlich zum Budget. Ich finde, das ist ein richtig schwieriges Thema, weil ich einerseits voll transparent sein möchte mit euch, andererseits sind uns oder mir wahrscheinlich andere Dinge wichtig gewesen als vielen von euch und ich bin jetzt, finde es immer ganz schwierig, wenn man halt eine Zahl rausposaunt und dann kennt man halt nicht alle Hintergründe, weil da müsstet ihr jetzt quasi mein gesamtes Excel-Sheet, das ich so aufwendig mit meinem Mann gemeinsam erstellt habe, damit euch auch in der Transparenz teilen. Aber so die Fragen gingen meistens so, was war euer grobes Budget? Wie viel hat denn quasi die Hochzeit in etwa gekostet? Nur zur Orientierung, wir heiraten auch, was habt ihr geplant auszugeben und was war sozusagen ursprünglich geplant und was ist es dann worden? Ich glaube, weil man sie einfach so unsicher ist als Paar heutzutage, was ist denn jetzt tatsächlich irgendwie das Maß aller Dinge? Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie viel so eine Riesenveranstaltung für vor allem sehr viele Menschen halt kosten kann, darf, muss, Fragezeichen. Und da vielleicht zur Orientierung, ich finde, in Zeiten wie diesen ist ChatGPT auch hier eine mega geile Lösung. Wir haben uns so viel da challengen lassen, Einschätzungen geben lassen, einen Branchenvergleich machen lassen. Also nur mal als Tipp am Rande, man kann das auch für solche Themen nutzen. Und das war echt mega. Sonst beim Budget finde ich es auch ganz wichtig, dass man offen im Freundeskreis spricht. Halt einfach da versucht, sie irgendwelche Benchmarks heranzuziehen. Auch da kennt man dann meistens, okay, wie viele Personen haben die eingeladen gehabt? Was war denen wichtig? Mit welchen Caterern haben die zusammengearbeitet? Haben die auf einer Location geheiratet, wo das Catering am Mitte angeboten worden ist? Oder hat man das extra arrangieren müssen, so wie es zum Beispiel bei uns war? Wie viele Blumen oder wie viel Deko haben die gehabt? Haben die jemanden gehabt, der am Tag quasi die Hochzeit betreut hat? Wie viel Musik, Live-Musik haben die gehabt? Haben die in der Kirche geheiratet oder haben die mit einem freien Trauredner geheiratet? Haben sie nur standesamtlich geheiratet? Das sind so viele Aspekte. Deswegen wäre es ehrlicherweise unseriös, wenn ich jetzt sage, unsere Hochzeit hat gekostet XYZ. Weil damit könnt ihr nichts anfangen, weil ihr keine Referenz habt, was sozusagen da irgendwie im Rahmen ist oder was da alles inkludiert ist. Die Liste geht weiter und weiter, wenn man jetzt nur, was nicht, Fotografen, Videografen, Hochzeitstorte, Papeterie etc. pp. Halt mit einbezieht. Also meine Empfehlung, was Budget und Kosten anbelangt, holt euch ganz viel Angebote ein. Also einfach wirklich von 3-4 Locations, von 3-4 Caterern, von 3-4 Fotografen, wenn ihr nicht schon quasi euren favorisierten Fotografen zum Beispiel habt oder eure favorisierte Location. Es kann ja auch sein, dass das zum Beispiel ein Muss ist und dann sozusagen baut man sie den Rest rundherum auf. Das zweite ist einfach wirklich transparent im Freundeskreis sprechen und sagen, hey, was hat das bei euch kostet? Die meisten Menschen sind da sehr offen. Ich bin auch sehr offen, also ich würde keine Einladung aussprechen, dass man in den DMs schreibt, aber wenn es wirklich darum geht, dass man halt einfach eine Referenz braucht, dann bin auch ich da sehr offen. Ich finde es halt einfach, wie gesagt, unseriös in einem Podcast, den mehrere tausend Menschen hören, da jetzt offener Zahl zu kommunizieren. Und das dritte ist, es muss auch zu eurem Budget passen, weil es ist eh schön und gut, wenn man jetzt weiß, was Summe XY ist von der Pinterest-Hochzeit, die man sich angeschaut hat. Aber am Ende, ich sag's euch, teilweise, ich habe mir Blumenarrangements angeschaut und wenn man da ein bisschen eine Kostenrealität hat, da zirkt's da die Schlapfen aus. Also was Dekoration kosten kann, irre. Und vor allem, weil man es ab einer gewissen Masse gar nicht mehr so wahrnimmt oder sieht. Und wir haben für uns eine ganz klare Grenze gehabt, wo wir gesagt haben, das ist uns die Hochzeit wert und das können wir uns vor allem auch leisten, neben Hausbau, neben am ganz normalen Leben, das wir ja auch noch führen. Und ich finde, mit diesen drei Eckpunkten kann man sich dann schon so ein bisschen Kostenrahmen oder Budget zusammen basteln. Ich kann, wie gesagt, auch empfehlen, sie auch wirklich eine gute Übersicht zu schaffen. Mein Mann und ich haben uns da Excel-Liste gemacht und einfach die größten Kostenpunkte wie jetzt Standesamt, Location, Catering quasi als einzelne große Punkte runtergebrochen. Und dann haben wir nochmal weitere Dienstleister angeführt, wie zum Beispiel eben die vorhin aufgezählten von Videografen, Fotografin, dann die Hochzeitstorte, Papeterie, was wir noch zusätzlich bestellt haben. Was noch? Es waren so viele Punkte. Es ist tatsächlich schon irre. Irre, was da alles zusammenkommt. Deswegen finde ich, macht es total Sinn, sie am Anfang eben so ein grobes Budget quasi zu richten. Das ist das Planbudget und da wollen wir nicht drüber. Und dann sozusagen die Istkosten auch mit einzutragen und dann sieht man da einfach ein bisschen so die Kostenrealität. Dann kamen natürlich auch noch einige Fragen zum Thema kirchliche Trauung. Das habe ich ehrlicherweise auch erwartet, weil wir heute schon in einer sehr kontroversen Welt leben und viele Dinge und Traditionen, die früher ganz irgendwie normal waren, heute dann ganz stark hinterfragt werden. Für meinen Mann und mich war eigentlich relativ schnell klar, dass wir gern kirchlich heiraten wollen. Gar nicht jetzt aus irgendeinem, aus irgendeiner Tradition heraus, gar nicht, sondern das war eine ganz bewusste Entscheidung, wie alle Dinge im Rahmen unserer Hochzeitsplanung. Und wir haben schon auch eine freie Trauung diskutiert, aber irgendwie hat es für uns einfach schöner und feierlicher angefühlt, in einer Kirche und auch kirchlich zu heiraten. Uns war einfach nur wahnsinnig wichtig, dass die Hochzeit nicht steif und nicht irgendwie total konservativ ist, sondern dass wir einfach jemanden finden, der uns traut, der versteht, wie wir ticken, der versteht, wie unsere Freunde und unsere Familie ticken und auch einfach offen ist, das Ganze einfach auch modern abzuhalten. Und wir haben da einen so tollen Diakon gefunden, mit dem wir diese Trauung gemeinsam gestaltet haben. Und ich bin so, so, so glücklich, dass wir das so gemacht haben, weil es einfach so eine Rarität ist, so jemanden zu finden. Es haben uns nachher wahnsinnig viele Freunde, von denen ich ja weiß, dass sie teilweise gar nicht mehr in der Kirche sind, gefeedbackt, wenn es mehr solche Menschen gab, wie anders wäre sozusagen ein Glaube oder auch eine Kirche. Das ist eine ganz andere Diskussion und hat auch in dem Podcast heute überhaupt keinen Platz. Aber ich bin so froh, dass wir es so gemacht haben. Es hat sich einfach alles von vorne bis hinten so richtig angefühlt und ja, es war einfach echt eine so, so schöne Trauung. Und ja, es war für uns ganz, ganz besonders, weil die Kirche, wo wir geheiratet haben, uns persönlich ganz viel bedeutet. Da gibt es einfach eine persönliche Geschichte. Und das war einfach echt voll, voll fein. Generell zum Ablauf war es so, dass wir eben kirchlich geheiratet haben am Sonntag und danach quasi direkt zur Location gefahren sind. Das heißt, wir haben gar keine Agape mehr bei der Kirche selber gemacht, sondern wollten dann alles bei der Location vor Ort. Unsere Location war der Oberhauser in Holzhausen und das ist so eine schöne Location, die innen wie außen einfach so toll funktioniert. Und das war uns auch wahnsinnig wichtig, dass wir bei Schlechtwetter keine B-Lösung haben, weil so wie es halt irgendwie sein wollte, war an unserem Hochzeitstag wirklich 2-3 Wochen vorher so schönes Wetter angesagt. Und dann 2-3 Tage vorher war es eigentlich klar, dass es den ganzen Tag regnet. Und natürlich wünscht man sich schönes Wetter am eigenen Hochzeitstag, aber es hat uns überhaupt nicht gestresst und das war super, weil wir haben keine B-Lösung gehabt, sondern ich habe gewusst, ja, dann sind wir halt drinnen und dann sind wir auch nicht in irgendeinem dunklen Keller oder Gewölbe, wie es halt bei ganz vielen Locations so ist, sondern dann sind wir in einem total schönen, modernen Gebäude mit großen Glasfenstern, wo man trotzdem das Gefühl hat, dass man draußen ist. Und und am Hochzeitstag selber hat es wieder, wie gesagt, dann den ganzen Vormittag so geschüttet und so geregnet und Mittag ist es dann echt aufgezogen und es hat dann zwar am Nachmittag nochmal ganz kurz geregnet, aber wie wir aus der Kirche auszogen sind, ist einfach die Sonne gekommen und es war so kitschig, weil alle sind mit den Seifenblasen da gestanden und haben uns quasi da Spalier gebildet und uns durchziehen lassen und dann kommt da die Sonne, also Kitsch pur und es war total fein und dann sind wir eben zur Location und haben dort dann direkt die Agape gemacht, den Kuchen angeschnitten und die Glückwünsche entgegengenommen und haben dann eigentlich keine weiteren Programmpunkte mehr den ganzen Nachmittag gehabt, sondern haben einfach genossen. Ich habe auch bei unserer internen Agenda habe ich draufgeschrieben, chillen, ganz groß geschrieben mit 3 Rufezeichen, weil es mir so wichtig war, dass wir einfach unsere eigene Hochzeit genießen. Und dazwischen haben wir mal 15 Minuten Fotos gemacht und auch dann nachher noch mal ein paar Konstellationen, die wir schon vorher besprochen haben mit Familienmitgliedern und vereinzelt auch Freundesgruppenbilder, aber da wirklich ganz wenig. Das war uns generell ganz wichtig, dass wir jetzt da nicht, keine Ahnung, stundenlang für irgendwelche Konstellationen und Fotos stehen, sondern dass relativ flott geht und da haben wir einfach auch die beste Fotografin gehabt, mit der ich seit eh und je arbeite, noch früher zu Blogzeiten. Dann haben die Tessa und ich sogar mal in Linz da das gleiche Büro gehabt und jetzt ist sie schon eine Zeit lang in Wien und und ich arbeite noch immer so gern mit ihr zusammen, weil die halt einfach so ein arges Talent hat, einfach echte Situationen einzufangen. Und ich finde, genau das ist das, was ich bei einer Hochzeit gern möchte. Ich will echte Situationen einfangen. Ich will nicht irgendwelche gestellten Fotos, wo dann vielleicht 5 oder 6 auf irgendwelchen Kühlschränken aufgehängt werden und die restlichen in den Untiefen von irgendwelchen Handys oder digitalen Dateien verschwinden, weil dafür, finde ich, ist die Zeit an der eigenen Hochzeit einfach zu wertvoll. Und sie hat das so toll umgesetzt. Und jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt habe, wer es ist. Ich glaube, ich habe nur einmal kurz Tessa gesagt. also Tessa Victoria Kuhzaum heißt sie, ist auch auf allen Fotos von mir auf Instagram verlinkt, die sie von der Hochzeit bei uns gemacht hat. Die hat auch unsere standesamtliche Hochzeit fotografiert und uns so viele Tipps vorab auch gegeben, wie man uns ja diese Fotozeiten einfach so ein bisschen einteilen oder auch eben bewusst nicht einteilen sollen, wenn es uns einfach auch nicht so wichtig ist, dann 14 verschiedene Konstellationen von ein paar Fotos zu haben. Und mein Mann ist das ja gar nicht. Also wir ticken da generell also ganz anders, würde ich nicht sagen. Wir ticken in fast allen Dingen sehr gleich. Aber er braucht das mit Fotos und Videos gar nicht so. Mir taugt das natürlich, alleine berufsbedingt. Und unser Kompromiss war, dass wir das einfach kurz und knackig halten. Und das hat voll gut funktioniert und damit waren wir auch nicht lang irgendwo weg. Das finde ich einmal so schade, wenn dann das Hochzeitspaar irgendwie eine Stunde Fotos machen ist. Und ja, wie gesagt, für uns hat es voll gut funktioniert. Und wir haben aber halt auch die standesamtliche Hochzeit am Freitag schon gehabt, wo wir aber Fotos gemacht haben. Damit haben wir auch nicht mehr so den Stress gehabt, weil wir da eigentlich schon alle Fotokonstellationen mit der internen Family auch abkackt haben, unter Anführungszeichen. Und damit war es dann auch leichter. Ich glaube, wir sind schon relativ fortgeschritten von der Zeit. Ich sehe leider heute gar nicht auf unseren Roadcaster, weil wir unser Studio-Setup ein bisschen verändert haben. Aber ich gehe jetzt einfach weiter in den Fragen. Es sind auch viele Fragen zu Gästeanzahl zum Beispiel gekommen. Und wir haben bei unserer standesamtlichen Hochzeit waren wir knapp zu 20 mit uns. Und bei der kirchlichen Hochzeit waren wir 90 Personen mit uns. Und wir haben auch keine Unterschiede gemacht zwischen kommt zur Kirche oder auch danach. Also wir wollten, dass die Gesellschaft einfach genau in dieser Konstellation und Gruppe bleibt und das hat sich einfach für uns total stimmig und gut angefühlt. Viele haben auch gefragt, wie es war mit PartnerInnen. Für uns ist es so, dass mein Mann und ich extrem gerne Zeit mit Freunden verbringen und zwar gemeinsam mit Freunden verbringen und demnach war es für uns irgendwie so logisch, einfach auch die PartnerInnen von unseren Freunden einzuladen, weil meistens verstehen wir uns sowieso mit beiden und in dem Fall, dass man einfach zum Beispiel zu einem der PartnerInnen weniger Kontakt haben, was für uns einfach irgendwie viel schöner und stimmiger, dass einfach beide kommen, weil wir einfach ein bisschen von uns ausgegangen sind und wir sind auch viel lieber zu zweit wo und zu zweit wo eingeladen und haben dieses Erlebnis gemeinsam und das wollten wir einfach forcieren. Wir haben nur eine Regel gehabt und zwar, wir wollten uns auf unserer eigenen Hochzeit nicht vorstellen, weil sicher gibt es vereinzelt den Fall, dass man zum Beispiel eine neue Partnerin noch nicht kennt und da haben wir einfach vorab geschaut, dass wir quasi alle PartnerInnen von den gegenseitigen Freundinnen und Freundinnen kennenlernen und denen uns wichtig war, mit denen haben wir auch ein Essen vorab gefunden und dann war es auch voll schön, diese Menschen halt auf der Hochzeit zu haben und damit haben wir diese Regel auch für uns einhalten können, dass wir uns bei niemandem vorstellen haben müssen. Und das hat sich für uns einfach voll schön angefühlt. Wir haben von der Musik her voll schöne Begleitung gehabt bei der kirchlichen Hochzeit, weil meine Schwester gesungen hat, also meine jüngste Schwester Nora. Die bietet das übrigens auch an für nicht familiäre Trauungen oder auch Taufen und hat einfach eine unglaublich schöne Stimme und hat da, also allein deswegen habe ich schon wahrscheinlich beim Hineinziehen mit meinem Papa direkt zum Weinen begonnen, weil das halt einfach so rührend ist, wenn die eigene Schwester, Can't Help Falling in Love singt. Also, super emotional war das auf jeden Fall. Und genau, dann haben wir später auf der Location einen sehr guten Freund von uns als DJ gehabt, und zwar den Pascal von Zwei Tagesbad. Und der hat gemeinsam mit Julian Winter, auch einem DJ, quasi den ganzen Tag und Abend für Partystimmung und gute Musik gesorgt. Das ist natürlich am Nachmittag nur ein bisschen chilliger gewesen und dann nach dem Abendessen Party pur bis um, glaube ich, 2:30 oder 3 haben wir durchgetanzt und dann sind wir irgendwann um 3:30, 4 im Bett gelegen und das war echt die beste Party meines Lebens. Ich habe noch voll viele Fragen zu unserem Color Scheme und generell Dresscode für Gäste etc. pp. Bekommen. Da vielleicht kurz zusammengefasst, dass wir zwar unser Motto unter Anführungszeichen so ein bisschen in die Richtung Zitrone, Capri, Sicily Vibes hatten, also so mit Dunkelblau und ganz vielen Zitronen, aber das überhaupt kein Dresscode war. Es war total lustig, weil es haben sich voll viele Gäste an das gehalten unter Anführungszeichen und haben halt wirklich gelb oder dunkelblaue Kleider angehabt, was voll schön ausgeschaut hat, aber es war überhaupt nicht der Dresscode. Also wir haben das so offen wie möglich gehalten, weil ich finde das selber immer ein bisschen mühsam, wenn man einen Dresscode oder einen sehr strengen Dresscode bei einer Hochzeit hat. Weil so wie wir dieses Jahr haben wir 7 Hochzeiten neben unserer eigenen. Und wenn ich mir für jede eigene Hochzeit quasi für den Dresscode dann ein Kleid kaufen müsste, wäre das schon ein bisschen extrem. Und deswegen haben wir das ganz bewusst ausgelassen. Last but not least, vielleicht nur zum Catering, aber weil das so toll und gut war. Wir haben das Catering vom Holzbeutel bezogen. Die haben bei uns in Linz echt ein so tolles Lokal, kann ich auch sehr empfehlen. Wir gehen dort auch voll gern essen. Und wir waren so zufrieden mit dem Catering. Es sind auch von unseren Freunden so viele Lobeslieder in Richtung des Caterings geflossen. Also wirklich, ich bin natürlich biased, aber ich war wirklich auch schon auf vielen Hochzeiten und ich habe in meinem Leben noch nie so einen tollen Service und so ein tolles Essen bei einer Hochzeit erlebt und ich freue mich, dass es mein eigener ist, worüber ich das sagen kann. Und ja, das hat so toll funktioniert und ich bin so froh, dass wir das so gemacht haben. Die Hochzeitstorte haben wir vom Jindrak bezogen, auch ein Konditormeister bei uns in Linz. Und die war mega. Ich wollte unbedingt, dass die Hochzeitstorte schmeckt. Also das war immer so wichtig. Das klingt jetzt vielleicht so aufgelegt und fast ein bisschen lächerlich, aber auch da Erfahrung. Ich war auf so vielen Hochzeiten, wo die Torte irgendwie arg mit Cake-Topper und allen möglichen Blüten und was auch immer geschmückt war, toll ausgeschaut hat, sicher super fürs Foto, aber einfach nicht gut geschmeckt hat. Und bei uns hat die Torte geschmeckt. Und sie hat voll schön ausgeschaut, weil sie es auch eben mit so ganz dünner weißer Buttercreme und dann eben einfach Zitronen verziert haben. Und genauso simpel wollte es und genauso simpel haben sie es auch umgesetzt. Die Tischdeko hat bei uns die Patricia Eschelmüller gemacht und die hat auch bei uns den Wedding Day Manager gemacht an unserem Hochzeitstag. Das heißt, sie hat unsere Hochzeit zwar nicht geplant, also sie bietet auch Planungsleistungen an, sondern war nur für den Tag quasi unser Troubleshooter und hat sozusagen die DienstleisterInnen koordiniert und hat eben unser ganze Deko gemacht und das hat es echt so toll gemacht. Ich war so froh, dass wir weder vom Aufbau noch vom Abbau irgendwas mitbekommen haben oder das selbst irgendwie machen haben müssen oder das irgendwie im Freundeskreis vergeben mussten, sondern dass jeder einfach echt das Wochenende genießen hat können. Also das war echt toll. Und das hat mir einfach so taugt oder uns so taugt, dass das genauso war, wie wir es uns vorgestellt haben. Ich werde sicher auch unsere ganzen Dienstleister nochmal in irgendeinem Post auf Instagram verlinken und das in meinem Hochzeitshighlight abspeichern. Zwei Sachen habe ich nur, die ich unbedingt euch nur erzählen will, bevor ich das Q&A beende. Und zwar eine Sache, wo wir uns ganz lange nicht sicher waren, ob wir das wollen oder nicht, war tatsächlich ein Videografenteam. Jetzt liebe ich Videos. Ich liebe Hochzeitsvideos und habe mir das auch immer irgendwie erträumt. Aber natürlich ist es eine finanzielle Entscheidung. Wir haben dann letztes Jahr bei der Hochzeit meiner besten Freundin Forever Films erlebt und haben so eine Begeisterung für Lorenzo und die Laura. Die machen das so toll, die spürt man nicht, genauso wie die Tessa auch. Die sind um einen herum die ganze Zeit, fangen quasi die schönsten Bilder ein und man hat trotzdem nicht das Gefühl, dass da irgendwelche fremden Personen neben einem sind. Und ich glaube, genauso soll es sein. Und das war ein bisschen unser Grund, dass wir uns für die zwei entschieden haben und die unseren Hochzeitstag auch mitbegleitet haben. Und ich habe jetzt mal so ein paar erste Ergebnisse gesehen. Und ich sage es euch, ich bin so froh, dass wir uns dafür entschieden haben. Im Nachhinein, also wir haben es voll genossen. Wir haben voll viel erlebt von unserem eigenen Hochzeitstag. Also ich würde überhaupt nicht sagen, dass ich nur Beifahrer oder nur Co-Pilot am eigenen Hochzeitstag war. Aber man ist natürlich unter Dauerbeobachtung. Man versucht alles irgendwie aufzunehmen, aber man ist so emotional irgendwie im Höhenflug, dass man das gar nicht irgendwie alles so aufnehmen kann. Und ich bin so froh, dass wir das auf Video haben und dass wir das festgehalten haben für die Zukunft und dass wir uns jedes Jahr unser Hochzeitsvideo anschauen können und dass die zwei einfach unsere Emotionen auch in Motion aufgenommen haben. Und deswegen so eine arge Empfehlung, nicht nur für die zwei, sondern generell einfach wirklich sich schon nochmal zu überlegen, ob es einem das nicht wert ist, weil dieser Tag einfach damit für immer konserviert ist. Und ja, genau. Also das war mir auch nochmal voll wichtig, weil diese Entscheidung, die haben wir ganz lang eben überlegt. So, und ganz am Ende möchte ich Ihnen nur eine letzte Empfehlung auch aussprechen für die Buchbinderei Strandl. Die haben nämlich unsere Einladungen gedruckt. Ihr habt meine Einladungen also mit dem Zitronen- und Capri-Sicily-Muster selber auf Canva gestaltet und bin dann eben zu unserer in Linz ansässigen Buchbinderei, die Buchbinderei Strandl, und habe dort die Einladungen drucken lassen. Und ich will einfach einmal generell eine Lanze brechen für dieses Handwerk, weil es jedes Mal so besonders finde, wenn ich dort in diese Werkstatt reingehe, da atmet es wirklich Geschichte. Und ich will einfach, dass es solche Handwerke auch zukünftig unbedingt noch gibt. Deswegen empfehle ich euch einfach wirklich auch im Umkreis zu schauen, ob es nicht doch irgendwie auch ja ansässige Druckereien oder eben Buchbinder gibt, die eben den Druck für die Einladungen auch für euch übernehmen können. Das ist gar nicht so viel teurer als irgendwelche Online-Dienstleister. Nur erstens hat man es wirklich aus erster Hand. Man hat einfach einen persönlichen Bezug. Das ist so besonders, die eigenen Einladungen abzuholen. Ich kann euch das gar nicht sagen. Außerdem, wenn dann irgendwelche Dinge doch nur last minute zum Ändern sind, und das war tatsächlich bei uns bei was wir in der Kirche aufgelegt haben, haben wir dann doch nur entschieden, dass wir einen Liedtext gerne hinten drucken wollen. Und wenn man einen persönlichen Bezug hat und dort dann anruft, geht das. Wenn man es irgendwo online bestellt, geht das nicht. Und das hat bei uns so toll funktioniert und vor allem habe ich mir auch vorstellen können, wie sie das Papier angreift. Ich bin so ein haptischer Mensch. Ich möchte, dass das schön ist. Wenn man schon da einfach auch Geld und Zeit hinein investiert, dann muss das Ergebnis einfach auch passen. Und so oft lasse ich dann nichts drucken, dass ich weiß, wie sie 300, 350, 400 Gramm Papier angreift oder welche Papierstärke oder auf welchem Papier man was druckt, damit die Farben halt gut passen. Und ja, das hat sie bei uns so ausgezahlt und ich bin so happy, dass wir es dort gemacht haben. Also große Empfehlung auch dafür. Und damit, glaube ich, habe ich den Großteil aller Fragen beantwortet. Es gibt dann nur so einige Fragen in Richtung Ehevertrag, wie es mit unserem Namen, warum wir sozusagen oder ich den Namen von meinem Mann angenommen habe. Da kann ich euch die Folge empfehlen, die ich, glaube ich, vor 3 oder 4 Monaten gemacht habe. Da habe ich nämlich genau dazu gesprochen und da letztens ein bisschen einen längeren Beitrag auf LinkedIn dazu geschrieben. Also auch da eine Empfehlung. Und ja, ich glaube, jetzt bin ich einmal durch all eure Fragen. Ich hoffe, ich habe keine Frage offen gelassen, sonst bitte schreibt es mir gern an DM. Und ich freue mich auf nächste Folgen. Ich werde den Podcast jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger befüllen, weil ich mit dem Podcast tatsächlich auch im Herbst ein bisschen was Größeres vorhabe. Aber dazu kann ich noch gar nicht so viel teasern. Jetzt geht's erst einmal in ein paar Wochen für uns in Flitterwochen. Wir machen das relativ easygoing und klein. Wohin es geht, verrate ich noch nicht, aber es wird total entspannt, weil wir, wie gesagt, gerade eine größere Hochzeit hinter uns haben und Haus bauen. Das ist alles relativ finanziell einnehmend und ja, wir sind einfach die Typen Menschen, die sich finanziell einfach gut und sicher fühlen müssen, damit wir was genießen können. Und deswegen gibt es keine Fernreise bei uns für die Flitterwochen, sondern ein anderes tolles Destinationsziel, das wir immer schon mal gemeinsam bereisen wollten und jetzt die Möglichkeit dazu haben. Genau. Sonst habe ich, glaube ich, jetzt relativ lange gesprochen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Ich finde generell das Hochzeitsthema so toll und spannend, um auch einen Austausch mit euch zu führen. Offensichtlich heiratet gefühlt meine halbe Community, weil ich mich so viel mit euch dazu austausche. Und jetzt bleibt mir nur mehr zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.